Dankeschön. Bin ich ordentlich zu verstehen? Zu leise? Kannst du noch mal an mir rumfummeln?
Ja, dann schmeißen wir es einfach hier oben hin.
Nicht ans Kleid.
So?
Test. Jetzt besser?
Ah, das ist halt irgendwie.
Magst du mir das Ding geben?
Ja, den kriegst du.
Okay, noch. Dann mach das andere Ding irgendwie. Gut. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme zwischen den zwei Mikros.
Warte, ich mute dir das.
So, okay. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Ich bin wirklich beeindruckt und ich möchte mich als erstes erstmal dafür bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, auf dieser Veranstaltung mit so einem Seitenthema sprechen zu dürfen. Es geht heute um Relaiscomputer, um eine Möglichkeit, Relaiscomputer zu machen. Dazu folgendes. Ja, das ist die Dame, die vorhin steht. Mich gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe mir mal ein Diplom in Mechatronik besorgt. Habe eine Firma, die sich mit professioneller Musikelektronik beschäftigt, also Synthesizer und Mischpulten und so. Und habe mindestens 1023 Hobbys. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch mehr sind. Vielleicht waren da einfach nur 10 Bit in dem Register. Wie Sam schon gesagt hat, gehöre ich zum Rechenwerk Computer und Technik Museum Halle. Das ist ein Projekt der Digitalen Arbeitsgemeinschaft Halle, die seit 1995 besteht. Seit 2013 haben wir ein eigenes Gebäude mit einer Dauerausstellung. Das ist also alter Supermarkt, entsprechend groß, mittlerweile entsprechend voll. Wir beschäftigen uns mit der Bewahrung, Reparatur und Erforschung von vorrangig Rechentechnik, Automatisierungstechnik aus der DDR, aber auch halt mit so ein paar interessanten internationalen Maschinen und sehr viel mechanischen Rechenzeugs. Und versuchen halt uns auch immer zu vernetzen und mit anderen Institutionen und Hobbyisten zu kooperieren, weil das einfach sehr schöne Synergieeffekte ergibt. Das sind so 15, 20 Mitarbeiter, das ist sehr unterschiedlich und das ganze Projekt kriegt leider keine Fördermittel und wird ehrenamtlich betrieben. Aber wer sich dafür interessiert, kann gerne vorbeikommen. Wir haben regulär Freitag ab 18 Uhr offen. Ja, frage ich mal so in die Runde. Wer von euch hat denn schon mal darüber nachgedacht, einen Relaiscomputer zu bauen? Ja, okay, das ist schon nicht schlecht. Wer hat es denn bis zur Simulation oder Emulation geschafft? Gut, ja, wer hat einen gebaut oder angefangen? Sehr schön. Hi. Jo, ich auch. Der Gedanke war, einen einfachen Rechner zu bauen, also wirklich vom Scratch. Ich komme so aus der TTL-Ära und so wie man so ein Gatter sieht, denkt man halt darüber nach, wie das wohl mal ein Computer geworden ist. Und wenn man Gatter in die Hand kriegt, dann denkt man gleich an Relais, weil das ist dann irgendwie 3 Iterationsschritte vorher. Der Rechner sollte also eine ALU haben, ein bisschen EA, ein Befehlsdecoder, um das ganze Ding halt sinnvoll zu steuern, ein bisschen Speicher, im Zweifelsfall nur ein paar Register. Naja, und weil wir Ästheten sind, halt ein hübsches Bedienpanel, wir sind alter Großrechner. Das ist noch nicht implementiert, wie man sieht. Vorläufer dazu war 2014 eine 24-Stunden-Digitaluhr auf Relaisbasis. Die steht bei uns im Rechenwerk. Hätte seinerzeit schon der Relaisrechner werden sollen, aber die Kupfermafia hat mir vor der Nase die Relais weggeklaut und die restlichen 300 sind dann halt nur die Uhr geworden. Übrigens zu der Maschine, die vor euch steht, fingen die konkreten Schaltungsentwürfe 2019, ich weiß nicht, vielleicht sogar in diesem Raum hier an, auf jeden Fall bei den Chemnitzer-Linux-Tagen. Ich bin damit so ein paar Seiten voller Opcode-Tabellen und ersten Ideen zu Schaltungen nach Hause gegangen, habe dann weiter geforscht, sehr viel, Entschuldigung, habe ich aus China mitgebracht. Es gibt einen schönen TTL-Rechner von Robotron, den KS4201. Und der hat sehr interessante Opcodes, aber der hat zum Beispiel sowas wie A plus 1 nicht drin. Deswegen war bereits in meinem Entwurf zusätzliche Befehle drin. Ja, Forderung, möglichst einfaches System. Erstens mal, elektromechanische Dinger wie Relais sind arschteuer. Und man muss es irgendwie überblicken. Also manchmal ist mein Gehirn halt doch nicht in der Lage, so sehr komplexe Sachen zu machen. Insofern dachte ich mir, keep it simple. 4-Bit wären billiger, wären einfacher, wären kleiner, wären schneller zu realisieren. Aber 8-Bit ist bekanntes Terrain. Da kann man dann so sein ganzes U880-Wissen draufwerfen. Und das ist bei der Programmierung her einfacher. Ich habe mal über die Benutzung von Tetraden nachgedacht. Das war mal so eine 4-Bit-BCD-Geschichte, die in den 60ern in so Tischrechnern und so stattfand. Aber da müsste man dann bei jeder Operation dieses, was bei Hexadezimal A bis F ist, nochmal über eine Korrekturrechnung wieder normalisieren, damit der Wert stimmt. Und dann wird so ein Addierer halt groß wie eine Mikrowelle, sage ich mal. Ja, alterstypische Peripherie war gedacht. Das heißt, die Bedienkonsole ist ein altes Schreibwerk, Centron 529, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, das ist noch nicht fertig. Es gibt bereits Lochbandgeräte und halt das entsprechende Bedienpanel soll dann gebaut werden. Das ganze Ding ist modular aufgebaut. Ich habe also Euro-Lochrasterkarten genommen. Da passen 12 von den Relais drauf. Im Zweifelsfall ist das eine Funktion, also das ist jetzt hier ein Register, 8-Bit. Da kann aber auch zum Beispiel eine Unfunktion drauf sein oder 6 Schieberegisterfunktionen. Und im Zweifelsfall ist eine Funktion halt mehrere Karten groß. Das Schöne ist, ich habe mir dann einen kleinen Tester gebaut. Da geht hinten auch ein 40-poliges Flachbandkabel raus. Den kann ich an jede einzelne Karte anschließen und die Karte testen. Oder an jede einzelne Baugruppe, wie zum Beispiel einen Addierer anschließen, der aus 5 Karten besteht. Und kann ihn durchtesten. Und am Ende kann ich im Zweifelsfall das Ding an den Testrechner-Port von dem ganzen Rechner anschließen und die gesamte Maschine steuern. Wenn alle Bauteile nicht abgebrannt sind. Ist eine schöne Struktur, ist debugfähig und systematisch erweiterbar. Ja, ich bin Autistin und ich finde es unheimlich schön, wenn die Bauteile gleichartig aussehen. Ich finde es schon anstrengend, dass ein paar Relais andere Spulenfarben haben, aber grundsätzlich ist der gleiche Relais-Typ verbaut. Ja, wie gesagt, das Ding muss auch noch bezahlbar sein. Komponenten, wie gesagt, DDR-Relais aus Großbreitenbach, 12 Volt, 4 Umschalter. Es gibt auch ein paar 24 Volt Relais, die sind hier bei den Registern drin, auch 4 Umschalter. Verbrauchen pro Stück 50 Milliampere. Geht also. Aus was besteht das System? Wir haben hier 8-Bit Universalregister. Das Rack hier enthält nicht nur die Register, sondern auch die ALU. Da wäre hier zum Beispiel der Volladdierer, hier sind noch so ein paar Steuerregister und hier sind eigentlich so die Funktionen, die man kennt, also UND, OR, XOR, NEC, COMPARE, BITSET, RESET und sowas. Bei dem Addierer ist interessant, dass ich es geschafft habe, mit 40 Relais tatsächlich 4 Funktionen zu realisieren. Das heißt, ich habe A plus B, A plus 1, A plus Carry und A minus B unter Zuhilfenahme des Negators. Da wird also auf dem B-Kanal der zweite Operand negiert und noch eine 1 dazu gerechnet. Das ist also dieses, oh Gott, wie heißt denn das Ding? Genau. Einer Kompliment, ne? Addition einer Kompliment. Addition zweier Kompliment. Jo. Sonderregister A, ja, ist mittlerweile ein bisschen anders. Das ist mehr oder weniger das Auffangregister der Funktionen geworden. Es soll einen Befehlszähler geben, der am Ende sozusagen den Befehlsdecoder, das ist das Rack da drüben, steuert. Mein Opcode ist ein Byte groß. Das ist sehr handlich. Den Befehlszähler gibt es noch nicht, das macht momentan der KC85, da geht also aus dem PIO-Modul hier das bunte Kabel raus und gibt hier einen Opcode vor, der die Maschine steuern soll. Theoretisch gab es zwischen dem Ding und dem Ding eine Karte, die dann die Ergebnisse der Befehlsdekodierer und Mikroprogrammerei in die ALU geschickt hat und die damit gesteuert hat und den habe ich, weil ich krank war, am Dienstag kaputt gemacht. Aber man kann zumindest mal gucken, was das Ding tut, wenn man da ein paar Opcodes drauf gibt. Dann fängt er an zu lämpeln. Der Befehlsdecoder ist hierarchisch aufgebaut. Also hier unten ist die erste Schicht, die einzelnen Lämpchen, das sind die zweite Schicht und die mit den 12 Lämpchen, das ist die letzte Schicht. Und theoretisch gibt es für jeden Befehl dann eine von diesen Lämpchen. Da ist ein Relais dahinter und da gibt es dann 4 Umschalter. Und da kann man dann zum Beispiel, wenn man einen Ladebefehl hat, also Laderegister 1 mit Register 2, müsste man den Eingang von Register 1 aktivieren, den Ausgang von Register 2, noch so ein paar Busverbindungen und das alles mit einem Taktsignal steuern und dann ist diese Funktion realisiert. Das macht die Kiste. Jo. Zur Datenpfadsteuerung komme ich später. FLAC-Register sind noch nicht implementiert. Einige Register für I.O. und Bedienschreibmaschine, das sind die hier hinten. Man muss halt irgendwie Werte aus der Maschine rauskriegen, Werte raus, wieder reinkriegen. Dafür sind die da. Das ist die Basis dieser handlichen Relais. Die gibt es gesockelt und zum Löten. Viele sind vom Schrott, weil ich unheimlich gerne Sachen recycle. Man holt sich da sehr viel Stress an Land. Also auch die LEDs sind so aus alten Bahnsignalen. Ich dachte mir so, oh, so ein Riesenteller voller LEDs. Toll. Ja, dann habe ich irgendwann festgestellt, die werden einen Grund gehabt haben, warum sie weggeworfen haben. Ich habe schon ein paar Hände voll rausgelötet, weil die ständig ausfallen. Also die sind irgendwie echt oll. Ich weiß nicht, ob man das... Ah, das kann man sehr schön lesen. Sehr schön. Das ist meine Opcode-Liste. Nop ist klar, diese hellgrünen Dinger sind alle Ladebefehle. Die blauen, das sind logische Funktionen. Und das Violette ist halt die Addiererei. Und man sieht schon, Sub, das ist dann Subtraktion. Also in dem Fall immer R0 mit einem anderen Register. SBE, SBC haben noch ein Sternchen dran, die sind noch nicht implementiert. Das wäre halt -1 bzw. -Carry. Aber wenn man schon mal dabei ist, wäre es eigentlich ganz cool, die auch zu haben. Insgesamt haben wir momentan 191 Befehle. Ganz unten sieht man übrigens dieses KLL, KLR, KZL. Das sind die Schieberegisterbefehle. Das ist das Blockschaltbild. Auf der linken Seite die Register. Ich habe halt nicht nur einen Datenbus, sondern Daten haben bei mir eine Richtung. Der Eingang von den Registern ist dieser sogenannte Kubus auf der linken Seite. Da kann ich dann die Daten in die Register reinschieben und die können dann ausgangsseitig geroutet werden auf Bus A oder Bus B, die wiederum auf den Kubus unten lang geroutet und auf ein anderes Register geschrieben werden können. Das ist dann eine ganz normale Ladeoperation. Beziehungsweise ich kann natürlich auch ein Register auf A, ein Register auf B legen und dann sage ich der ALU im Mittelbereich, jetzt machst du mal ein und fangen die dann auf der rechten Seite wieder auf den Kubus auf. Ist das soweit nachvollziehbar? Gut, ist nicht die komplexeste Struktur, das weiß ich vollkommen, aber ich fand das irgendwie cool. Das ist das erste Modul, was ich gebaut habe im Juni 2019. Das sieht noch so ein bisschen anders aus als die anderen. Ist noch oben verdrahtet. Das ist ein 8-Bit und mit Takt. Das heißt also, in der ganzen Maschine gibt es einen Takt. Der kann eine Sekunde sein, den kann ich auch fast bis null runterdrehen. Das ist dem Ding ziemlich egal. Ist gut zu messen und jede Funktion wird halt aktiviert durch dieses Taktsignal. Und dann kann man hinten das Ergebnis holen und hat vorne bei den Logikmodulen halt hier diese ganzen... Müssen wir mal gucken. Hier unten, das ist das Und-Modul. Da hat man hier halt das Aktivierungssignal. Das ist also Takt plus Und ist ausgewählt. Und das ist der Kubus. Das ist also das Ergebnis in 8-Bit von diesem Modul. Und da kann man dann von Modul zu Modul gucken, ob es noch passt oder ob wieder mal ein Bit fehlt. Das ist das Schieberegistermodul. 6 Funktionen auf einem Modul, über 400 Lötpunkte. Auch mit 12 Relais, schieben ist irgendwie einfach. Das war lange Zeit mein komplexestes Modul, bis ich dann Rückverdrahtung gebaut habe. Kernstück eines Rechners ist meistens der Addierer. Mit Schaltern sieht es immer ein bisschen anders aus, als wenn man das mit Logikgattern macht. CFIN, das ist das Carry Flag. Ansonsten gibt es halt noch Takt. Takt steuert die beiden 8-Bit-Kanäle A und B. Also das ist jetzt hier nur ein Bit, was ihr seht. Hinten kommt dann Q raus und dann halt das Übertrag-Bit. Wenn man die Zelle nimmt und vervielfältigt, kommt halt das Ding raus. Das ist dann ein 8-Bit-Volladierer. Oben Carry-In, unten rechts Carry-Out. Und das andere sind dann halt die Bit 0 bis 7. Nee, Zuse macht, also die Frage war, ob das Zuse-artig ist. Und Zuse macht bei seinen Relais-Rechnern Gleitkomma-Arithmetik, das sieht ganz anders aus. Okay, es kam eine Frage nach dem Addierer bei Zuse und ich muss dir leider sagen, ich habe schon ein bisschen gelesen zum Thema Zuse, aber ich habe an der Stelle keinen so tiefen Einblick, als dass ich dir das bestätigen oder dazu was sagen kann. Es tut mir leid. Gern. Ja, die Grundfunktion wir probieren es nochmal, das ist A plus B. Was haben wir also? Wir schalten das Ding durch Takt und oben Add, das ist dieser Befehl, der vom Befehlsdecoder kommt. Wir können ja hier mal ausmachen. Der sagt, du möchtest addieren. Es gehen die beiden Kanäle A und B rein und im Zweifelsfall ein Carry und ein Carry Out und hinten kommt ein Kubus raus. Und jetzt kann man diesen Addierer nehmen und kann den erweitern. Achso, genau, das eine war plus A plus B und das ist jetzt A plus B plus Carry. Dann hat man nämlich die Funktion ADC, wie sie beim KS heißt. Dann kann man das noch weiter erweitern. Die Funktion heißt ADE. Da wird das Carry automatisch auf 1 gesetzt. Das bedeutet dann wiederum, dass ich eigentlich A plus 1 mache. B wird übrigens dabei ignoriert. Und ganz wild wird es, wenn man das macht. Das ist die Subtraktion. Das ist A plus B plus Carry. Und zusätzlich wird der B-Kanal halt über den... Nein, jetzt muss ich überlegen. Es ist A plus B plus 1 und der B-Kanal wird über den Negator geroutet. Das heißt, der Negator macht nicht nur Q gleich nicht A, sondern der Negator wird auch nochmal umgeschaltet und wird gleich bei dem Addierer nochmal mitbenutzt, einfach nur, um mir eine Relais zu sparen. Deswegen ist der Addierer so kompakt. Das ist das schöne Bedienschreibwerk. Das habe ich vor 2 Jahren im Abriss gefunden. Es ist eine in unserem Museum recht verbreitete Schreibmaschine aus Sömmerda. Die hat unten drunter lauter Elektromagnete und Schalter. Hat aber so ihre kleinen Besonderheiten. Das heißt, das Ding arbeitet erstmal mit einem permanent laufenden 220 Volt Antrieb, ist recht laut. Die Zugmagnete haben 60 Volt, das Ding hat kein Shift. Sie haben eine Großbuchstabentaste und sie haben eine Kleinbuchstabentaste und da muss man immer umschalten und es gibt keinen Cursor und so ein Linefeed ist auch nicht einfach nur ein Linefeed, sondern da muss man diverse Magneten in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Deswegen steht es noch nicht hier, ich bin einfach noch nicht fertig. Was es teilweise gibt, ist eine Platine, wo der Rechner halt einfach sagt, ich möchte dieses Byte mal bitte zur Schreibmaschine schicken. Das ist dann, A nach SM heißt das Modul. Jo, es gibt eine andere schöne Karte, die ist hier oben gerade im Einsatz. Ihr seht ja, also das ist das, wo das Kabel rangeht. Das ist eine TTL-Brücke zum KC85. Einfach nur, um zum Beispiel solche Sachen wie nicht vorhandene Befehlsdecoder oder Testrechner da anzuschließen. Ich kann da zum Beispiel einen Opcode in die Maschine reingeben und ich kann zum Beispiel auf einem zweiten Kanal ein Datenwort dann via Opcode in die Maschine reinladen. Das ist dann das sogenannte In-Register bei mir. Gleichzeitig kann ich aus der Maschine auch Sachen wieder rausladen. Funktioniert mit den interessanten Darlington-Treiberstufen und über Relais. Ist eine sehr stabile Angelegenheit. Hat auch nicht lange gedauert, das zu bauen. So, irgendwie braucht der Computer RAM. Ich habe lange drüber nachgedacht, wie ich RAM mache. Es kamen immer wieder die Ideen Ferritkernspeicher. Aber Ferritkernspeicher, da braucht man einen Verstärker und das ist mit Relais doof zu machen. Irgendwie landet man dann bei Transistoren und so und das wird dann sehr, sehr kompliziert. Moment. Der nächste Gedanke war dann, ich kann ja einfach so einen 2KS-Rahmen nehmen, mir auch wieder so eine TTL-Bridge bauen und bin fertig. Dann habe ich zwar ein Hybridsystem, aber wahrscheinlich werde ich das demnächst auch mal machen. Da hat man erstmal RAM, weil wenn ich den RAM in Relais baue, wird der Kühlschrank groß oder Schrank groß und kostet tausende Euro. Das ist gar nicht cool. Oder die Alternative war so eine kuriose Idee. Ich kombiniere einfach Lochbandstanze und Lochbandlaser dicht hintereinander und habe mit Relais einen Zähler, der dann so einen Pointer auf diesem RAM definiert und ich schiebe dann das Band so ein bisschen hin und her und habe dann immer einen bestimmten Bereich, den ich noch lesen kann und an der letzten Ende, da kann ich dann wieder drucken oder stanzen und muss aber ein bisschen aufpassen, dass ich die Daten, die ich brauche, nicht zufällig aus diesem Bereich rausschiebe. Und dann muss ich die immer mal wieder hinten reinschreiben. Ist noch nicht implementiert, ich finde es aber irgendwie geil. ist bestimmt total blöde bei der Adressierung, weil man dann irgendwie einen Quirl im Kopf kriegt, weil das ja alles nur noch Moment, relative Adressierung ist. Jo, ach, wir sind schon bei der Demo. Wie gesagt, ich habe es kaputt gemacht. Ich würde jetzt mal kurz ein bisschen umbauen, dann können wir zumindest addieren. Vielleicht noch kurz, so sehen meine Rückverdrahtungen aus. Das ist eine mit wenig Draht drauf. Das ist also 11 mH, deswegen brennt das auch ab, wenn man da 24 Volt drauf gibt. Dann habe ich hier noch so ein kleines Klavier gebaut zum Testen und so eine LED-Kiste, weil eigentlich bräuchte ich davon 2 bis 3, weil auf einem IDE-Stecker war schon die 4 Datenbusse, also Bus A, Bus B, 24 Volt Q-Bus, 12 Volt Q-Bus und dann ist natürlich noch der Steuerbus da. So, ich gehe mal kurz offline und baue mal kurz um.
Während du umbaust, wollen wir noch ein paar Fragen stellen oder Anmerkungen gleich mit reinwerfen? Okay, gibt es schon mal Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich komme zu dir hin.
Servus, ich bin der Günter Erbel aus Nürnberg und ich habe für euch schon vorbereitende Forschungsarbeiten geleistet. Ich habe am Freitag das Industriemuseum in Chemnitz besucht und habe festgestellt, dass es da ähnliche Technologien aus der DDR-Zeit zu besichtigen gibt. Die haben da einen Lochkartenstanztisch, die haben die Lochstreifenleser vorrätig und die haben auch diese Magnetkernspeicher der ersten Computer im Original da. Also das kann ich empfehlen. Schaut euch das mal an. Sehr interessant.
Ne? Okay. Ich hatte eben in der Übersicht der Instruktionen nicht gesehen, dass du, also wie ein Store funktioniert auf einen Speicher. Ist das noch nicht implementiert, weil du noch keinen Speicher hast? Oder?
Okay, die Frage war Instruktionen zum Speicher bedienen. Ist noch nicht drin.
Oh, okay.
Aber ich habe ja 255, wenn ich 8-Bit benutze und da ist ja noch Platz.
Ja. Wenn ich noch eine fragen darf, hattest du...
Ja, so?
Oh ja.
Ja, das ist besser.
Okay. Hattest du Probleme mit EMI irgendwas wegen Relais, dass das die Spulen irgendwie wilde Sachen machen oder noch gar nicht?
Das sind Spulen, die machen immer wilde Sachen. Also dazu kann ich ein paar schöne Sachen erzählen, aber nee, grundsätzlich nicht und ich habe auch keine Schutzdioden drin, weil ich will ja mit Relais arbeiten. Ja, das ist ja alles ein bisschen grobschlächtiger, es funktioniert trotzdem. Aber es prellt manchmal ein bisschen merkwürdig, aber ich sag mal so, das ist eine zustandsbasierte Maschine, die hier irgendwie mit dem Herz arbeitet und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Also ich baue immer einzelne Module auf und wenn die nicht ordentlich funktionieren, dann arbeite ich so lange, bis die funktionieren und erst dann mache ich mit den nächsten weiter. Aber wie gesagt, diese Relais sind teilweise auf dem Schrottplatz einmal durch die Gegend geflogen und haben so ein paar verbogene Fähnchen und sind auch teilweise 50 Jahre alt. Das ist schon interessant, was da so passiert. Mal kurz zum, was so bei Relais-Computern vielleicht relevant ist. Meine Masse, also sozusagen 0 ist bei mir offenes Kabel. Das ist nicht getriebene Masse, sondern 1 ist, da ist 12 Volt. Ja, und wo nicht 1 ist, da ist halt nichts. Das ist ganz cool, das spart nämlich sehr viel Zeit. Passieren aber auch wiederum komische Dinge, wenn man nämlich komische Schaltung baut, dann kann der Strom rückwärts fließen und kommt von hinten. Das passiert bei TTL nicht so, aber hier muss man da manchmal aufpassen.
Ich hätte eine Frage zu den Relais. Du hattest jetzt mehrfach gesagt, die Relais, die seien sehr teuer, aber für jemanden, der da sich noch nicht damit beschäftigt hat, was kostet denn so ein Relais, wenn man es nicht zufälligerweise gerade auf dem Müll findet?
Ich habe auch, sagen wir mal, ein paar Kisten davon von so einem DDR-Reste-Distributor gekauft. Was habe ich denn bei dem bezahlt? Über 400 Euro. Das waren dann irgendwie 1200 Relais, die er mir verkauft hat. Ein paar hundert habe ich gefunden, ein paar habe ich noch geschenkt gekriegt. Du glaubst gar nicht, wie schnell hier 100 Relais verbaut sind. Aber bei eBay werden die teilweise für 3 bis 10 Euro pro Stück gehandelt, gebraucht. Das ist schon schmerzhaft.
Du hast gesagt, du hast sowohl 12 Volt als auch 24 Volt Relais. Was ist der Grund, dass du nicht alles auf einer Spannungsschiene machst?
Verfügbarkeit von Relais. Das Problem ist, ich habe vor kurzem dann nochmal so ein paar 24 nach 12 Umschaltmodule bauen müssen, weil ich nämlich festgestellt habe, oh scheiße, wusste ich nicht mehr, hatte ich vor 4 Jahren gebaut, die Ausgänge meiner Register sind ja auch 24 Volt und die ALU-Eingänge sind 12 Volt. Da brauche ich dann für Bus A und Bus B mal einen 24 nach 12 Volt Wandler. Gar nicht so gut. Ist aber mittlerweile drin. Die sind hier hinten irgendwo verbaut. So, jetzt muss ich mal gucken. Also da unten geht jetzt schon mal Takt an, also beziehungsweise Addierer aktiv. Das ist Addieren. Dann machen wir mal Takt an und dann machen wir mal, an der Stelle sieht man jetzt, Bit 0 Kanal A ist an. Jetzt schalte ich mal Bit 0 Kanal B dazu. Das hat auch funktioniert. Dann ist von Bit 0 Q wieder low geworden und es gibt einen Übertrag und der geht dann auf den nächsten. Ich überlege gerade, was man mal addieren könnte.
Mal die Frage, hattest du schon mal einen richtigen Bug?
Ich hatte Haare zwischen Relaiskontakten, aber einen Bug noch nicht. Aber ja, der Gedanke ist mir auch schon ein paar Mal gekommen, es ist ja genug Platz drin.
Mal eine Frage, wann läuft Doom drauf?
Gute Frage, Antwort ist -1.
Danke.
Frage ist ja, wann läuft NetBSD drauf?
Ja, mach mit, vielleicht sind wir dann schneller und schaffen das in der 10. Generation. Was machen wir denn mal? Wir können jetzt hier einfach mal die Bits der Reihe nach hochschalten. Das ist also Bit 0 AB. Ja, die Kiste hat auch wieder Wackelkontakt. Schön. Hör auf zu klickern. So, das ist jetzt also die 0 und die 1 aktiv. Theoretisch müsste jetzt der nächste Überlauf kommen. Aha. Mann, das wackelt ja wie Sau. Sieht aber gut aus. Und ich sage mal so, wenn ich alle 8 Bits auf beiden Kanälen high schalte, müsste am Ende das Überlauf-Bit kommen. Ha, das wäre dann so der Beweis, dass alles cool ist. Ich heb's mal hoch. Rot 7 ist das Überlauf-Bit. Das ist so, Addierer funktioniert, auch wenn es jetzt ein bisschen blöder aussieht. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Aber wir können es nachher nochmal unten ausprobieren.
Tic-Tacs möchtest du für den Hals?
Tic-Tacs, danke, cool. Ich werde die einfach mal einwerfen. Das ist cool. Boah, die sind scharf. Alter. wie man hier oben in der Demo sieht, geplant war natürlich, eigentlich mit dem KC an der Stelle ganz eleganten Opcode bereitzustellen, aus dem Innenregister Register 1 mit einem Datenwert zu laden, Register 2 zu laden, dann einfach den Befehl einzugeben und 2 und dann hätte das sofort loslaufen sollen, alles automatisiert. Das habe ich halt kaputt gemacht. Jo, Entwicklungsstand. 88 Euro Palatinen. Aktuell sind die Rahmen, wie ihr sehen könnt, noch transportabel und es sind noch ein paar Slots frei. Es fehlt noch eine ganze Menge Zeug. Auswertung der Flex, die werden teilweise aber schon gebildet. Der externe Speicher, das Thema hatten wir vorhin schon. Ansteuerung der Bedienschreibmaschine ist noch nicht fertig. Sprungsteuerung und Befehlszähler. Bei dem Befehlszähler habe ich lange überlegt, ein ladbarer Zähler mit Relais ist eine gar nicht so einfache Sache. Aber ich könnte mir natürlich einen 12-Bit-Addierer bauen. Und dann könnte ich entweder A plus B machen. Das wäre dann einfach mal ein Sprung oder ein A plus 1. Das ist dann nächster Schritt. Und dafür habe ich eine Technologie. Vielleicht wird es also so. I.O. ist teilweise implementiert. Bedienkonsole, hübsches Gehäuse und dann wird's wild. Ich bin ja momentan nur auf Hardware-Level und mache ja so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ich führe einzelne Kommandos aus. Aber eigentlich muss ich Software haben. Also sozusagen der finale Test ist dann, ich sitze an einer Bedienschreibmaschine und habe einen 4-Spezies-Rechner, den ich in Dialog bedienen kann. Da war eine Frage. Stell dir das eher vor, dass du das in nativen Maschinencode oder höchstens in Assembler programmierst. Brainfuck ist dann schon eher so eine Hochsprache. Also du hast ja eigentlich so die Opcodes, das ist ja eigentlich schon so das, was man so vom Assembler ja kennt. Ich sorge auch dafür, dass das vervollständigt wird, aber niemand hat gesagt, dass ein Relais-Rechner programmieren eine komfortable Sache wird. Aber du bist herzlich eingeladen, dafür eine GUI zu basteln oder so. Also, wenn jemand Bock hat, da einen Emulator zu bauen, um parallel dazu Software zu entwickeln, das wäre auch ziemlich nice. Seit 18.03. habe ich die Summierkarte zerschossen, das ist da unten das, seitdem habe ich kein Mikroprogramm mehr. Resümee, das ist eine der wichtigsten Folien, finde ich. Zu lösende Probleme zeigen sich erst, wenn man mitten im Prozess ist. Gute Diagnosemöglichkeiten durch Modularität, schlechte Diagnosemöglichkeiten durch ständig ausfallende Schrottläds. Das Ding verbraucht wesentlich weniger Strom als erwartet. Das ganze Rack verbraucht minimal 12 Volt 50 Milliampere. Da sind nur 12 Volt Relais drin und maximal können 14 Relais an sein. Das sind dann 700 Milliampere. Das ist also geschenkt, wenn man hier so ein Schaltnetzteil hat. Der Klotz hier, der kann schon mal 8 Ampere verbrauchen, weil wenn die ganzen Register komplett ausgesteuert sind, also alle 8 Datenrelais gezogen haben und dann noch so ein paar Busrelais angehen und noch der Addierer läuft, das wird dann schon hastig. Aber 8 Ampere 12 Volt ist irgendwie auch, kann man machen, ne? Schalter sind flexibel als Logikgatter, das hatten wir vorhin. Wenn sozusagen 0 in der Luft hängt, kann man lustige Hacks machen und ist mitunter schneller als mit TTL. Motivation. Ich arbeite seit 6 Jahren daran. Ab und zu steht das Ding mal ein halbes Jahr rum, weil ich noch andere Sachen mache oder erstmal am Strand sitzen und ein bisschen neue Schaltung zeichnen muss. Aber es kommt immer wieder und es entwickelt sich. Das Ding ist langsam. Das ist, wie man sieht, ist ein Plus-Minus davor. Das ist also Fluch und Segen zugleich. Man kann der Sache wirklich beim Arbeiten zugucken. Man kann das Ding in Zweifelsfall auch im Schrittbetrieb fahren, ohne dass dem irgendwas wehtut. Dadurch kann man es extrem gut analysieren. Ich weiß, dass Dokumentationen bei einigen Leuten, sagen wir mal, als notwendiges Übel gesehen werden. Die Dokumentation zu der Anlage ist mittlerweile ein dicker Ordner. Und ohne die wäre ich mittlerweile auch total aufgeschmissen. Jeder, der vorhat, etwas derartiges zu bauen, dem rate ich dringend, sehr sorgfältig zu dokumentieren. Und das bedeutet, dass die Dokumentation ordentlich gemacht wird, aktuell gehalten und konsistent gehalten wird. Sonst habt ihr nämlich von einer Leiterkarte 3 unterschiedliche Schaltungsstände und einen 4. in Hardware. Und das macht keinen Spaß. Datenflussrichtung. Wie gesagt, Strom kann auch rückwärts fließen. Erhebliche Instabilität und Störanfälligkeit. Ja, gerade zum Beispiel auch diese IDE-Kabel sind nach 30 Jahren nicht unbedingt so richtig stabil. Vor allem, wenn man sie nochmal gekrimpt hat an anderen Stellen. Es sind sehr viele IDE-Kabel drin und die rutschen auch gern mal raus, gerade wenn man mit dem Ding in der Gegend rumfährt. Ich versuche das hier mal rumzudrehen, dann sieht man den Spaß. Das ist nämlich hinten noch viel schlimmer. Das sind die Summierkarten meines Befehlsdecoders und die sind sehr exponiert. Das kann durchaus Schäden verursachen, wenn man es bewegt. Also eigentlich habe ich eine Immobilie gebaut. Jo. Ein Relais-Computer bauen dauert dann doch länger, als man denkt. Man mag es nicht zu unterschätzen, was Hardware doch alles tut. Es gibt keine Maß-H, also ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich über 255 rechnen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, zumindest in meinem Kopf. Ja, und inzwischen ist es tatsächlich passiert, schon letztes Jahr, mir gehen die IDE-Kabel aus. Das ist echt ein seltenes Gut mittlerweile geworden und gar nicht schön. Ja, der untere dicke gedruckte Punkt, das war letzter Dienstag. Wenn man Fieber hat, sollte man keine Schaltung zusammenknüppern. Schon gar keine, die keine Sicherung drauf haben. Ja, aktueller Stand. Das Ding macht immer noch Spaß. Wer mag, ist eingeladen mitzumachen. Die oberen Links, das sind mehr oder weniger wir, also Rechenwerk Halle bzw. roboter-und-technik.de, die vielleicht bekannt ist. Das ist ein bisschen das Webprojekt von einem unserer Mitarbeiter. Musikelektronik Halle ist meine eigene Firma. Und unten drunter sind so ein paar andere Leute, die teilweise weitaus größere, kompliziertere und intelligentere Entwürfe von Relais-Rechnern realisiert haben. Die kann ich nur empfehlen. Ja, damit bin ich durch. Habt ihr Fragen?
Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen schönen Vortrag. Ja, gibt es Fragen? Ihr müsst das Mikrofon so nehmen, also am besten reinbeißen.
Also die Dokumentation des Ganzen ist die auf einen, in einem der Links zu finden, da heißt in einem Ordner tatsächlich nur eine Person in einem großen Ordner.
Das ist ein grüner DDR-Ordner mit gefundenem gelben alten Papier, wo ich handschriftlich quasi Hieroglyphen reinritze. Aber ich habe tatsächlich vor, das demnächst alles mal wahrscheinlich in KiCad zu digitalisieren, die Schaltpläne und das bereitzustellen. Aber ich habe zwei nebenberufliche Selbstständigkeiten und ein paar kaputte Autos und mir geht's nicht gut. Also es könnte sein, dass es eine Weile dauert. Aber du kannst dich mit mir connecten und dann können wir da irgendwie, vielleicht wird es dadurch schneller.
Ja, E-Mail ist auch auf der Website?
Ja. Oder unten da.
Oder einfach nach Halle vorbeikommen ins Rechenwerk.
Ja, bring Zeit mit und zieh dich warm, wenn es kalt bei uns.
Achso. Kannst du den Rechner im Dauerbetrieb passiv kühlen?
Ich muss ihn nicht passiv kühlen. Also, nö, ich muss ihn nicht kühlen. Okay. Also das wird nicht mal handwarm, wenn das so vor sich hinläuft. Diese Relais, die werden mit ihrem Nennstrom nicht wirklich warm. Ich weiß nicht, was bei 40 Grad passiert, aber grundsätzlich ist das kein Problem.
Weil 12 Volt, 8 Ampere klingt ja schon fast nach einer kleinen Heizung.
Es ist eine Heizung.
Und was ist der, ja, das Nadelöhr, dass du es nicht schneller als ein Hertz betreiben kannst?
Die Stabilität der Relais, also diese Relais sind sowieso nicht für schnelles Schalten gedacht. Die werden dadurch auch nicht besser, wenn man es wieder dessen trotzdem macht. Und ich sage mal so, ich gehe davon aus, dass die Stabilität, gerade auch was das Prellverhalten und halt Laufzeiten dieser nicht ganz schön justierten Relais-Kontakte, das bringt nur Trödel. Also ein Herz ist cool, vielleicht schaffe ich zwei Herz, das weiß ich noch nicht, das kann ich ja dann später mal ausprobieren, aber alles darüber dürfte das Ding irgendwie nicht mehr stabil machen. Gerade bei solchen großen Sachen, wo du jetzt hier 40 Relais synchron steuern musst.
Ah. Ja, erstmal mega cool für den coolen Vortrag und dass du das alles so cool aufgebaut hast.
Danke, es bringt nichts, wenn man nur davon redet.
Ja, ja. Und zweitens, kann man es im Rechenwerk Halle angucken?
Den Rechner jetzt?
Genau.
Der stand jetzt lange bei mir zu Hause, aber ich denke, ich werde ihn wieder ins Rechenwerk schleppen.
Super.
Also ich muss jetzt erstmal was anderes machen. Ich habe ein halbes Jahr sehr, sehr intensiv Zeit darauf geworfen.
Alles okay, gut, danke.
Ich glaube ja. Ja, wir haben noch gute 10 Minuten, ne?
Wir haben sogar noch fast 20 Minuten, mehr oder weniger. Wenn wir es wollen.
Hast du vielleicht mal dran überlegt, so einen Rechenbeschleuniger einzubauen, der mechanisch ist?
Ja, habe ich. Also ich habe auch über mechanischen RAM nachgedacht, über Schlitzmatrizen, in denen irgendwelche Würfelchen hin und her geschoben werden. Das gibt's von Sömmer da in Org-Automaten, da kann man sich das schön angucken. Das funktioniert auch ganz gut, wenn es nicht verrostet ist. Aber dann müsste ich sehr präzise Metall bearbeiten in Größenordnung und vielleicht bin ich dafür doch nicht geeignet.
Hast du noch vor, SIMD einzubauen?
Nein, ich denke nicht. Aber deine Fragen mag ich.
Hattest du schon Probleme mit der also Maximallast von den, also was bei TTL Fanout heißen würde, also dass du an einem Relais dann 40 andere schaltest, macht das Probleme oder hast
Nö,
du
Nö, diese Kontakte kommen damit ohne Probleme klar. Also da hängen nie so viele Lasten dran, als dass das ein Problem darstellt.
Oh, und das umgekehrte Problem, hattest du Probleme, dass quasi auf einem Kontakt zu wenig Strom fließt und dann so Oxidschichten und sowas? Hattest du da schon Erfahrung mit?
Ja, ich war gestern Morgen in diesem DB-IoT-Vortrag und fand das mit dem Staub in Stellwerken sehr spannend. Deswegen hatte ich da auch sehr viele Fragen gestellt. Wie gesagt, diese Relais sind alle ziemlich alt. In dem Vorprojekt habe ich Omron Mi 4.4 Relais benutzt, die laufen mit 48 Volt und die ziehen unter 42 Volt nicht an. Und die stammen aus einem Porzellanwerk, wo sie seit 30 Jahren mit Porzellan, also mit Kaolindreck auf den Kontaktflächen quasi in einer feuchten Ruine standen. Da habe ich diese Probleme, dass ab und zu dann einfach mal das Ding stehen bleibt und dann muss man so machen oder mal das Relais woanders hinsetzen und tauschen, dann geht das wieder. Theoretisch sollten die Ströme geeignet sein, diese Relaiskontakte frei zu brennen und damit stabil zu halten, aber ja, das gibt's. Tja, ach nee, da ist noch einer.
Mal drüber nachgedacht, als ob man das für das Zählerproblem vielleicht auch Drehwähler einsetzen könnte aus der
Post. Ja, habe ich. Also Drehwähler oder Hebdrehwähler sind eine sehr schöne Technologie, die würde hier auch sehr hübsch aussehen. Dann kann man hier noch so einen Kessel dran machen mit so einem. Ja, aber speichert nicht. Achso, Halterelese. Ja, hast du davon irgendwo einen Kofferraum voll? Ja, sicherlich irgendwie. Ja, Theorie. Also ich bin auch in Hanoi rumgelaufen und habe geguckt, was da Relais so auf dem Markt kosten. Das ist alles nicht so geil. Unter 50 Cent kriegst du keins. Ja, aber dann sind das diese großen. Dann hast du nicht einen Schrank, sondern eine Schrankwand. Ah. Naja, ich kann sie ja mal fragen. Wenn der andere Scheiß läuft. Dank dir.
So. Als ich gehört habe, dass du einen Bandspeicher da hinzufügen möchtest, also einen Lochband reinschieben, habe ich mich sofort an die Turing-Maschine erinnert. Ist das dein ultimatives Ziel, oder?
Naja, die Turing-Maschine ist ja ein Konstrukt, ein virtuelles.
Ja, ja, aber
so ein bisschen so nachbau. Man denkt sofort natürlich dran, es wird ein Band hin und her geschrieben und abgetastet und geschrieben, ja. Nur, dass das halt wirklich, also ich habe auch schon überlegt, wie man sozusagen die Stanzeinheit oder beziehungsweise die Leseeinheit genau hinter die Stanzposition setzt. Das sind alles, ich glaube, Gott, wie heißen die Dinger? 472er von Sömtron. Sie waren halt verfügbar, sie passen in die Zeit und so eine Stanztechnik willst du auch nicht selber bauen. Aber da gibt's, das kann auch schief gehen. Ich habe auch überlegt, ob ich mir mal wirklich einen Stanzer selber baue mit so einer Kassenrolle, dann hätte ich halt sehr viele, nicht nur 8 Bits, sondern irgendwie nochmal zusätzlich Zeug. Man kommt auf wilde Ideen, also der Ort ist nicht grundlos so dick, da gibt es auch halt diese ganzen, was könnte man noch alles Krankes bauen drin, um halt sowas wie Speicher zu lösen.
Drin. Das klingt sehr cool.
Tja, dann danke ich für das Interesse.
Es gibt noch eine Frage.
Ach, okay, sorry, das habe ich nicht gesehen.
Jetzt.
Wegen dem Problem mit dem Halterelais. Bei uns war Modellbahnclub immer der Quick-Hack, dass man auf diese DDR-Relais vom Prinzip her oben einen Neodym-Magneten aufbringt und damit kann man sich damit ein Halterelais simulieren und realisieren.
Aha, ja, okay, stimmt, dann bleibt es oben kleben.
Jo.
Und wie kriegst du es wieder runter mit umpolen?
Ja. Klassisch wie beim Halterelais.
Okay, das ist ein geiler Hack, danke. Das ist fett.
Gerne.
Also da wird der Speicher kleiner. Haha.
Wir haben noch gut 5 Minuten. Traut euch.
Ich glaube, die müssen das erstmal alles verdauen. Hier vorne noch, du musst wieder einmal quer rüber.
Ich war als Jugendlicher erstaunt, wie leistungsfähig ein Relais sein kann. Ich habe eine Lichtorgel bauen wollen und habe dann eine Audioquelle, also einen Kassettenrekorder angeschlossen Und dann habe ich auf einmal gedacht, woher kommen da so blechernde Musik her? Dann hat das Relais im Takt der Musik vibriert wie ein Grammophon. Also, ich glaube, mit Relais ist einiges drin.
Ja, definitiv. Wie gesagt, ein Herztakt, das ist beherrschbar. Da tut man erstmal der Umgebung nicht weh. Ansonsten hätte man ja hier mehr oder weniger einen Riesensender gebaut. Tjo, vielen Dank, dass ihr da wart und für das Interesse. Und ich bin gespannt auf eure Entwürfe.